Wir gehen weiter im Römerbrief. Wir sind jetzt im 15. Kapitel angelangt. Und hiervon lesen wir die Verse 1 bis 7. Römer 15, 1 bis 7. Das ist immer noch die Fortsetzung eigentlich von diesem Thema der Starken und Schwachen. Lasst uns hier das Thema gut abschließen, so könnten wir sagen. Römer 15, 1 bis 7. Das ist das Wort Gottes. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Lieber Vater, wir bitten dich, dass du uns dieses gute Wort, das du uns gegeben hast, dass du uns das aufschließt. Wir bitten dich, öffne du unsere Herzen, schenk uns Glauben, damit wir geleitet werden, zu leben, dass es dir gefällt und dir Ehre macht. Und bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Es gibt eine schweizerische, ich glaube, es ist nur eine schweizerische Ausdrucksweise, dass man, womit man etwas beschreibt, was Paulus eigentlich in diesem Abschnitt tut. Man würde sagen hier, Paulus bindet jetzt den Sack zu. Davor, im Kapitel 14, ging er ausführlich auf eine Problematik ein, die wahrscheinlich in der Gemeinde in Rom die Gemüter erhitzt hat und auch die Geschwister gegeneinander aufgebracht hat. Der Umgang mit Reinheits- und Festtagsgeboten aus dem Alten Testament. Die Problematik bestand hier vor allem darin, dass die einen, sehr wahrscheinlich Gläubige aus einem Hintergrund des Judentums, die sind zu Christus gekommen, zum Glauben gekommen an Christus, und sie hatten nicht die Freiheit im Gewissen, Fleisch zu genießen, das nach den alten Speisegeboten unrein war. Auf der anderen Seite, Geschwister, solche, die aus den übrigen Nationen kamen, oder vielleicht auch Juden, die ihre Freiheit in Christus erkannten und die verstanden, dass in Christus keine Speisen mehr als unrein anzusehen sind. Diese beiden Gruppen stehen einander sozusagen gegenüber, und Paulus hat diese beiden Gruppen dann im letzten Kapitel in Starke und Schwache im Glauben eingeteilt. Und er lehrte sie, wie sie aufeinander Rücksicht nehmen sollen. Die Starken, oder die sich als stark fühlten, die Gewissensfreiheit haben, alles zu genießen, die sollen die Schwachen nicht verachten, die diese Freiheit eben nicht oder noch nicht haben. Und umgekehrt auch die sogenannten Schwachen sollen nicht die Starken verurteilen und auch nicht von ihnen fordern, dass sie die überkommenen Gebote weiter einhalten müssten. Und jetzt, wenn Paulus hier im 15. Kapitel am Anfang sozusagen den Sack zubindet, wie ich das genannt habe, also das bisher Gesagte zusammenfasst und abschließt, dann zeigt er beiden Gruppen, dass es in der Gemeinde nicht darum gehen darf, jetzt zu entscheiden, wer richtig steht, und dann alle dazu anhalten, sich in diesen Fragen gleich zu verhalten. Also etwas Aufgezwungenes, eine Entscheidung, wie Paulus es nennt, eine Entscheidung zweifelhafter Fragen. Also wir müssen jetzt entscheiden, wer von diesen verschiedenen Geschwistern richtig steht, im Gewissen richtig geprägt ist, und dann müssen alle das so machen. Das dürft ihr nicht tun. Das schadet der Gemeinde, das schadet dem Glauben einiger Leute, die unsicher sind. Man kann über solche Fragen diskutieren. Wir haben in den letzten beiden Malen haben wir so verschiedene Beispiele gefunden, auch im Hauskreis, nicht wahr? Beispiele für Dinge, die eben heute so spielen, wo es nicht unbedingt um Fleisch, unreines Fleisch oder solche Dinge geht, sondern ganz andere Fragen, Gewissensfragen, über die kann man diskutieren, immer. Und das ist, ich denke, auch gesund in der Gemeinde, wenn man über diese Dinge diskutiert und austauscht und einander dabei hilft, das richtig zu verstehen. Aber das Ziel der Diskussion darf nicht sein, dass am Ende die im Recht sind, als Sieger dastehen, die anderen besiegt haben. Das Ziel für die Gemeinde ist, dass die Liebe untereinander triumphiert. Die Liebe ist der Sieger. Da kann ich Recht haben oder auch nicht. Alle Geschwister sollen mit ihren unterschiedlichen Ansichten in Nebensachen einander in Liebe annehmen. Die Gemeinde soll ein sicherer Heimatort sein für Starke und Schwache im Glauben. Und so bekommen wir nun in diesem zusammenfassenden Wort eine weitere Hilfe dafür, die Liebe untereinander zu leben. Da brauchen wir sicher immer wieder Hilfe dazu, nicht wahr? Ich brauche es. Paulus gibt uns dafür ein Beispiel, ein Prinzip und ein Vorbild. Er beginnt damit, das Prinzip der Liebe zu erläutern. Und er gibt dabei vornehmlich den Starken die Verantwortung, dass das Prinzip in der Liebe eingehalten wird. Er sagt, ihr, die ihr euch als stark im Glauben erkennt, ihr habt die Verpflichtung, die Schwachheit der Schwachen zu tragen. Zu tragen oder zu ertragen, das griechische Wort dafür, bastazo, das meint, sich eine Last aufladen und sie zu tragen. Also diese Last, die Schwachen und die immer so unsicher sind und nicht vieles gar nicht tun können und nicht meinen, nicht tun zu können, das kann zu einer Last werden, nicht wahr? Und diese Last müssen die Starken tragen und ertragen, bereit sein, sie sich aufzuladen. Und das ist es, was ihr tun müsst und tun werdet, wenn ihr wirklich liebt. Wenn Paulus sagt, wir, die Starken, sind verpflichtet, dann gebraucht er dazu das gleiche Wort wie in Kapitel 13, Vers 8, wo er sagt, ihr schuldet es allen, sie zu lieben. Also das Wort, für das dort noch mit Schulden übersetzt ist, ist hier verpflichtet. Also wir sind verpflichtet, alle zu lieben. Wir schulden es allen, sie zu tragen, die Schwachen. Paulus anerkennt dabei, dass die Starken es eigentlich schon richtig sehen. Oder? Er sagt, es gibt schon eine Seite, die mehr Recht hat. Oder? Dieses Fleisch, das im Alten Testament als unrein, weil es von sogenannten unreinen Tieren kam, das nicht gegessen werden durfte, das kann man heute mit gutem Gewissen essen. Seit Christus gekommen ist, ist alle Speise für rein erklärt. Und das sind die Starken, die das können, mit gutem Gewissen alles genießen. Und Paulus sagt eigentlich, sie erkennen das richtig. Sie sind schon im Recht. Aber die Liebe gebietet Rücksicht auf das Gewissen der Schwachen in diesen Dingen. Das Tragen oder das Ertragen der Schwachen und ihrer Schwachheiten, das bedeutet nicht, dass wir ihnen Recht geben, in dem, was sie noch nicht richtig verstehen. Es bedeutet, dass wir Rücksicht nehmen, um ihretwillen, aus Liebe. Wir würden ihnen Schaden zufügen, wenn wir von ihnen verlangen würden, so wie wir zu leben. Diese Freiheiten, die sie gar noch nicht haben in ihrem Gewissen, einfach auszuleben, wir würden ihnen schaden. Und wir würden ihnen auch schaden, wenn wir von ihnen verlangen würden, dass sie, oder wenn wir vor ihren Augen rücksichtslos oder selbstgefällig unsere Freiheiten ausleben würden. Und darum können wir die Freiheit haben, alles zu genießen. Wir können auch die Freiheit haben, darauf zu verzichten. Um der Schwachen willen. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Das stammt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Das ist ein anderer Ausdruck dafür, dass wir aus Liebe nicht uns selbst gefallen, sondern dem Nächsten zum Guten. Paulus schreibt auch an die Philipper, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Es ist das Gleiche. Warum sollte ich dem Nächsten gefallen mit dem, was ich tue, wie ich lebe? Sollen wir uns nicht in Acht nehmen davor, vor Menschengefälligkeit? Sollen wir nicht leben, wie wir es für richtig halten, ohne darauf zu achten, ob es den Menschen gefällt? Ja, in einer Weise sollen wir das. Wir sollen nicht so zu leben versuchen, dass wir allen gefallen. Das wäre Menschenfurcht und da tun wir viele schlechte Dinge, wenn wir aus Menschenfurcht leben. Aber hier geht es eben nicht um Menschenfurcht, die ja tatsächlich ein Fallstrick ist. Es geht darum, in Liebe auf rechtmäßige Freiheiten zu verzichten, wenn ich damit den Bruder oder die Schwester im Glaubenswachstum unterstützen kann, ihn erbauen kann. Ich denke dabei, dass der Bruder sein geistliches Wohlbefinden wichtiger ist als meine eigene Freiheit. Das müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. Das geistliche Wohlbefinden des Bruders ist wichtiger als meine eigene persönliche Freiheit. Ich muss so leben, dass es den anderen, den Geschwistern gut tut, dass es sie vorwärts bringt, näher zu Gott, zu Christus bringt. So muss ich leben, ich bin verpflichtet. Meine Freiheit kann mir da in den Weg kommen. Und das meint eben Paulus, den anderen höher achten als mich selbst. Der andere ist wichtiger als ich und meine Freiheit. Und das ist nicht immer einfach. Vor allem, wenn wir wissen, dass wir im Recht sind mit unserer Ansicht oder mit unserer Erkenntnis. Oder wir haben etwas erkannt, das uns befreit. Und daran wollen wir doch festhaben und wir sind sicher, dass wir im Recht sind. Und jetzt kommen Leute, die hier wieder das unnötige Skrupel haben. Und unsere Erkenntnis vielleicht in Frage stellen. Paulus sagt, auch im ersten Korintherbrief sagt er, ziemlich provokativ, wir wissen, dass wir alle Erkenntnis haben. Aber die Erkenntnis bläht auf. Die lässt uns die Brust anschwellen. Also bei den Männern auf jeden Fall. Aber die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe aber, die baut auf oder erbaut. Jemand, der seine eigene Erkenntnis selbstgefällig hervorhebt, und sich damit über die schwächeren Geschwister stellt, der gibt ein ziemlich schlechtes Bild ab. Und er schadet dem Schwachen und dem Zeugnis der Kirche des Christus. Der Apostel erinnert uns daran, dass wir als Kirche, als sein Leib, dem Christus angehören, dem Christus, der die Schwachen, die Unverständigen, die Unwürdigen annimmt. Und darum malt er uns jetzt den Herrn vor Augen und befiehlt ihn uns als Vorbild an. Wir müssen dieses Vorbild annehmen und danach leben, weil wir sind die Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass dieses Wort Kirche aus dem Griechischen kommt, von dem Wort Kyriakä, und das hängt an dem Kyrios, und die Kyriakä ist die dem Herrn gehörige. Sie gehört dem Herrn. Und die Christen werden ja auch deshalb Christen genannt. Christianos, das ist solche, die wie Christus sind. Wir bekommen deshalb das Vorbild gezeigt des Herrn, des Christus. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen. Und das wäre einmal eine ziemlich grobe Untertreibung, wenn wir damit nur auf das Verhalten Jesu als Mensch in dieser Welt sehen würden. Der Christus hat das auch so gelebt, als er da als Mensch war. Und darum sollen wir das ihm nachmachen. Das ist richtig, das ist zu wenig gedacht von ihm und von uns. Paulus spricht von dem Christus, dem Sohn Gottes, der zweiten Person der Dreieinigkeit, der Mensch wurde, unser Retter zu werden. Er hat uns gefallen zum Guten, zur Erbauung. Wie hat er das getan? Paulus zitiert aus Psalm 69, Vers 10, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Das sind die Worte des Herrn. Er ist Gottes Sohn, der diesen Psalm spricht und betet. Und er spricht den Vater an, und wo er sagt, dich, da meint er den Vater, die Schmähungen derer, die dich schmähen, Vater, sind auf mich gefallen. Die Schmähungen, die gegen den Vater gerichtet sind, das sind eigentlich die sündhaften Äußerungen aller Sünder gegen Gott. Die Sünde, die gegen Gott geworfen wird, das sind die Schmähungen. Und diese sind auf Jesus gefallen. Er hat sie getragen, um uns vor dem Zorn Gottes zu retten. Und im schon zitierten Philipperbrief, da finden wir eine weitere Beschreibung davon, wie er das tat. Auch hier befiehlt Paulus ihn als Vorbild an. Er schreibt in Philipper 2, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Hat sich selbst erniedrigt. Er hat uns höher geachtet als sich selbst. Und darum ist er für uns in den Tod gegangen, im Tod am Kreuz. Jesus war vollkommen auf der Seite des Rechts. Er hatte schon Recht. Schon vorher, immer. Er war heilig, er ist heilig, er ist ohne Fehler, er ist ohne Sünde, er ist in der Gestalt Gottes, er hat das Wesen Gottes, er ist Gott. Aber er hielt nicht daran fest, sondern er verzichtete auf sein Recht, als Gott in der Herrlichkeit Gottes zu wohnen. Und er nahm Knechtsgestalt an und wurde uns gleich, ein Schwacher für die Schwachen. Einer, der stark war, der Starke überhaupt, der schwach wurde für uns, die Schwachen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. 2. Korinther 8, Vers 9. Der Höchste wird zum Niedrigsten. Er gab sein Leben, um uns zum Guten und zur Erbauung gefällig zu sein. Hier sehen wir, wie das dem Nächsten zum Guten zu gefallen, wie das aussieht, wie Gott das getan hat. Es ist nicht eine bloße Menschengefälligkeit, es ist das Leben zugunsten des wahrhaft Guten, des geistlich Guten, des in Gottes Augen Guten, Nützlichen für den Bruder. Wenn wir in einer solchen Haltung leben, werden wir nicht das Heil der Geschwister bewirken können. Das hat Jesus bereits getan. Das müssen wir nicht mehr tun. Aber wir können tatsächlich förderlich für das Glaubenswachstum der Geschwister sein und wir können förderlich für ihr geistliches Wohlbefinden sein, wenn wir uns ihrem Wohl und Heil unterordnen. Es kann sogar bewirken, dass die schwachen Geschwister dann später offen dafür werden, unsere Erkenntnis, die wir bereits haben, auch anzunehmen. Nun, nachdem Paulus das Vorbild des Herrn mit dem Zitat aus Psalm 69 untermalt, führt er den Nutzen solcher Schriftstellen noch weiter aus. Ich habe mir erst darüber etwas den Kopf zerbrochen, warum er diese Verse hier jetzt einfügt. Erst einmal Psalm 69, dann Vers 4 und weiter. Er sagt, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Paulus erklärt, während er eine Schriftstelle zitiert und sie auf die konkrete Situation anwendet, erklärt er gleich auch, was er damit bewirken will. Das ist der Sinn dieser dieser Anmerkung hier, Vers 4. Während er die Schriftstelle zitiert und sie anwendet, erklärt er gleichzeitig, was er damit bewirken will oder was solche Schrift bewirkt. Warum zitiert Paulus aus dem Alten Testament, um auf das Vorbild Christi hinzuweisen, der ja zu dieser Zeit der Römer bereits als Mensch gelebt hatte und gestorben und auferstanden ist und jetzt im Himmel ist? Warum, wenn er sein Vorbild zeigen will, warum geht er dann zurück ins Alte Testament? Hätte er ihnen, den Römern, nicht Dinge aus seinem Erdenleben zum Beispiel als Vorbild vorhalten können? Dass er gesagt hätte, seht einmal auf Christus, wie er gelebt hat, damit ihr wisst, wie ihr leben sollt. Christus hat so gelebt als Mensch und jetzt macht es ihm gleich. Ich bin nicht ganz sicher, dass er das Alte Testament zitiert hat dafür, ob es damit zu tun hat, dass er sowohl mit Heiden als mit Juden sprach und dass er deshalb das Alte Testament benutzte, um Christus zu zeigen. Das kann sein, aber ich denke, es gibt etwas, was noch mehr hilft, das in den Zusammenhang zu bringen, einzuordnen. Das ist die Tatsache, dass er sagt, was zu unserer Belehrung im Alten Testament geschrieben ist, dient dazu, dass wir durch die Ermutigung, Ermahnung der Schriften Hoffnung haben. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir durch das, was wir in der Schrift, hier im Alten Testament, an Ermutigung und Ermahnung finden, dass wir dadurch Hoffnung haben, bekommen können, die Hoffnung wachsen kann. Etwas paraphrasiert sagt Paulus eigentlich das Gleiche wie im 2. Timotheusbrief hier. Er schreibt dort über den Nutzen der von Gott inspirierten Schriften. Und er spricht da zu Timotheus über das Alte Testament auch. Das übersieht man oft, wenn man Timotheus liest, dass Paulus an dieser Stelle eigentlich vom Alten Testament spricht. Das Alte Testament, das Timotheus von seiner Kindheit an kennt, sagt er zu ihm, dass du von Kindheit an die Schriften kennst, dann die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und so wie im Psalm, den Paulus zitiert, ist in allen Schriften des Alten Testaments Christus abgebildet. Und wir können nicht nur durch das Neue Testament, sondern auch durch das Alte Testament Christus kennenlernen, sein Leben und Werk studieren, sodass es uns zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit dient. Und so werden wir für jedes gute Werk, das heißt zu einem gottgefälligen Leben, ausgerüstet. Paulus gibt, während er die römischen Christen ermahnt, dass sie ein Gemeindeleben in Liebe führen sollen, gibt er auch die Anweisung, dies aus der Bibel zu lernen. Und er sagt damit eigentlich auch, das sind nicht meine Ideen, die ich euch jetzt sage. Meine Ideen, die mir gekommen sind, nachdem ich etwas über eure Gemeindesituation nachgedacht habe, über eure Auseinandersetzungen. Nein, es ist das, was die Bibel lehrt, die Bibel, die ihr kennt. Und ja, die Römer, die römischen Christen hatten damals noch nicht das ganze Neue Testament, oder? Der Römerbrief ist ein früher Brief von Paulus. Es gab viele noch nicht, wurden noch nicht geschrieben. Und sie hatten das Alte Testament, die Schriften. Ich habe das, was ich euch sage, aus den Schriften. Das sind nicht meine guten Ideen. Es ist das, was die Bibel lehrt, wenn sie uns über den Christus belehrt. Eure Hoffnung und euer Wachstum im Glauben, auch euer Zusammenleben als Gemeinde, muss von den Anweisungen der Schrift getragen sein. Darin findet ihr in der Schrift, darin findet ihr nicht weltliche Weisheit aus soziologischen oder psychologischen Handbüchern. Da findet ihr nicht Leiterschaftsprinzipien für das Management in Führungskrisen. Ihr findet darin Hoffnung für jede Situation des Zusammenlebens, besonders für die Gemeinschaft der Heiligen. Ihr findet in den Schriften den Gott des Ausharrens und der Ermutigung, sagt Paulus. Und es ist wie wenn Paulus, während er von diesem wunderbaren Gott redet und schreibt, wie wenn er dazu motiviert und weggetragen wird, jetzt gleich diesen wunderbaren Gott anzurufen und für die römische Gemeinde zu beten. Er gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Er als der Gott des Ausharrens, er kann uns allein die Kraft geben, auszuharren, auszuhalten. Die Schwachen zu tragen, sie zu ertragen. Das geht oft über unsere Kraft, auch wenn wir stark sind oder uns für stark halten. Gott aber mangelt es nicht an Kraft. Er wird uns diese Kraft geben, wenn wir uns danach ausstrecken. Jesus selbst hat ja auch geklagt. Oh, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich euch ertragen? Das gleiche Wort hier, ertragen. Auch für Jesus war das eine Last. Und er hat vom Vater die Kraft bekommen, seinem Tod am Kreuz entgegenzugehen, als er am tiefsten Punkt in Angst und Kraftlosigkeit angekommen war. Nach seinem Vorbild sollen wir einander annehmen. Nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Und was heißt es, diesem Vorbild nachzuleben? Es bedeutet, dass wir dieselbe Haltung den schwierigen Geschwistern gegenüber einnehmen, wie es der Herr uns gegenüber getan hat. Und das ist grenzenlos. Der Herr hat nicht solche angenommen, die zuerst in Buße und Liebe zu ihm kamen. Er hat uns geliebt, als wir noch nicht liebenswert waren, als wir noch seine Feinde waren. So sollen wir die Schwierigen und die Schwachen annehmen, sie tragen und ertragen. Gottes Liebe liebt das Liebensunwürdige. Darum liebt er uns. Wir dagegen, wir fallen in unseren Herzen immer wieder da hinein, dass wir zuerst vom anderen erwarten, dass er liebenswürdig wird, dass ich ihn dann lieben kann. Und wenn uns jemand herausfordert oder mit seinem Verhalten überfordert, dann wollen wir ihn nicht annehmen, bevor er sein Verhalten ändert. Wie oft habe ich schon das gehört, wenn ich jemanden aufforderte, bedingungslos zu vergeben? Wie oft habe ich schon die Antwort, die sinngemäße Antwort bekommen, aber sie verdient meine Vergebung nicht. Oder er ändert sich ja doch nicht. Das sind nicht Voraussetzungen, die Gott uns gegeben hat, um den anderen annehmen zu können. Niemand verdient Vergebung von Christus. So knüpfen wir die Annahme des Nächsten oder die Vergebung an unsere Bedingungen. Christus hat das nicht so getan, sonst könnte überhaupt niemand gerettet werden. Gottes Wort sagt uns, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Wir leben nur aufgrund dieser Tatsache, dass er uns angenommen hat. Und diejenigen, die er angenommen hat, werden Christen genannt. Das Wort Christianos, Christusartige. Solche, die wie Christus sind. Eins sein mit Christus bedeutet, dass wir wie er leben und wie er lieben. Der Herr möge uns das schenken, damit wir ihn dadurch verherrlichen vor den Augen der Welt, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Zu seiner Ehre. Amen.